HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Halali zur Bayernjagd. Die Bundesliga startet wieder.
Es ist angerichtet. Heute beginnt der erste Spieltag in der 57. Saison der Fußball-Bundesliga. Zur Freude aller Fans, die jetzt auch wieder trefflich diskutieren dürfen, wer wird deutscher Meister, wer kann den Bayern gefährlich werden, wer steigt ab und wer könnte für eine Überraschung gut sein. Ein großes Thema zum Start in die Bundesliga, die vermeintliche Schwäche der Bayern, die dann vielleicht ja doch für ein bisschen Spannung sorgen könnte.
Den Supercup gegen Borussia Dortmund verloren, die Generalprobe verpatzt. Na und? Zum Saisonstart ist das Selbstbewusstsein bei Bayern-Nationalspieler Niklas Süle wieder ganz oben.
Bei Bayern musst du ja immer Titel holen. Wir wollen dieses Jahr möglichst viele Titel wiederholen.
Das Problem könnte aber nicht nur ein momentan sehr überschaubarer Kader sein, der in drei Wettbewerben bestehen soll, sondern auch das neue Selbstbewusstsein des Dauerkonkurrenten. Aus Dortmund kommen ganz neue Töne. In der vergangenen Saison hatte der Club seine Saisonziele eher vorsichtig formuliert. Diese Zurückhaltung wurde offensichtlich als Problem erkannt. Und deshalb wurde nicht nur der Kader verstärkt, zum Beispiel mit Rückkehrer Mats Hummels oder Nationalspieler Julian Brandt, der aus Leverkusen kam, sondern es gibt jetzt ein klares Bekenntnis der Clubführung mit Teammanager Sebastian Kehl. Ein klares Bekenntnis zur Titel und damit zur Bayernjagd.
Ich glaube, das tut dem Umfeld von Borussia Dortmund, das tut der Mannschaft im Moment gut, die dieses Ziel absolut mitträgt und wir freuen uns drauf.
Und während sich die beiden großen Rivalen jeweils selbst zum Titelkandidaten ernannt haben, lauern dahinter einige Teams mit Überraschungspotenzial. Allen voran Bayer Leverkusen, die Mannschaft, die, wie schon so oft in den vergangenen Jahren als Geheimtipp gehandelt wird, die Deutschlands vielversprechendstes Talent Kai Havertz in ihren Reihen hat und immer für spektakulären Angriffsfußball gut ist, sie zuletzt aber auch immer den Saisonstart komplett in den Sand setzte. Das soll diesmal anders laufen. Nationalspieler Jonathan Tah ist sich sicher,
dass wir dann nicht die sind, die hinten dranhängen, sondern die irgendwie angreifen und dass wir das jetzt von Anfang an machen können, dazu haben wir jetzt die Möglichkeit und glaube ich auch den Kader dazu.
Immerhin musste Leverkusen mit Brandt nur einen prominenten Spieler ziehen lassen, kaufte dafür für mehr als 60 Millionen Euro neues Personal ein. Gut die Hälfte davon kostete der bislang teuerste Transfer der Vereinsgeschichte, Kerem Demir bei, der aus Hoffenheim kam und der mit Leverkusen Titel holen will.
Halali zur Bayernjagd. Die Bundesliga startet wieder. So heißt heute Abend das Thema bei uns. Dazu unsere Reporterin Daniela Müllenborn. Neue Bundesliga-Saison, neue Gesichter. Das trifft in diesem Jahr besonders auf die Trainer zu. Gleich 8 neue sitzen ab heute auf der Trainerbank eines Erstligisten. Das klingt nach frischem Wind in der Bundesliga. Darüber habe ich gesprochen mit Martina Knief aus der hr-info-Sportredaktion und ich habe sie zuerst mal gefragt, auf welchen neuen Trainer sie sich besonders freut.
Ich freue mich besonders auf David Wagner, er ist schließlich in Hesse, ne? Deswegen beobachtet man ja die hessischen Trainer ganz besonders, ist jetzt Trainer bei Schalke 04 geworden. So ein Pflaster, wo man sagt, puh, so ein Trainer, erste Bundesliga-Station und dann bei Schalke 04, die eine ganz schlechte Saison hinter sich haben. Und dann freue ich mich auch noch auf Marco Rose, der ist aus Salzburg gekommen zu Borussia Mönchengladbach. Aus Leipzig kommt er ursprünglich, sportlich ist er hier in Mainz sozialisiert worden. Und das ist so ein Trainer, den man lange beobachtet hat von vielen Bundesligisten und Borussia Mönchengladbach hat jetzt schlussendlich sozusagen die Zusage bekommen. Beide haben sie sehr viel von Jürgen Klopp gelernt und Marco Rose auch von Ralf Rangnick. Also man verspricht sich gerade von Marco Rose eine ganze Menge. Und es ist ja ohnehin so, dass in dieser Saison viele Schützlinge, die einst unter Jürgen Klopp oder Ralf Rangnick gearbeitet haben, nämlich jeweils 6 in der Bundesliga Trainer sind. Da werden wir mal gucken, welcher Stil sich da vielleicht am Ende durchsetzen kann.
Aber so schön das ist, wenn wir da mal einen Hessen auf der Trainerbank sehen. Im Moment gibt's ja sowas wie einen Trend mit Trainern aus Österreich. Also ganz egal, ob in der ersten oder in der zweiten Bundesliga. Hat das was mit Adi Hütter zu tun, mit Frankfurts Trainer, hat er da vielleicht so ein bisschen die Vorlage gegeben?
Ja, ich denke schon. Also er ist ja schon so ein bisschen beobachtet worden. Ein Österreicher in der Bundesliga, klappt das? Und aha, er hat das sogar richtig super gemacht. Die Eintracht bis ins Halbfinale der Europa League geführt. Das hat natürlich Begehrlichkeiten für österreichische Trainer geweckt. Und insgesamt ist es ja in dieser Saison so, du hast es schon gesagt, dass 8 neue Trainer in der Bundesliga dabei sind. Und der Trainer von Eintracht Frankfurt, Adi Hütter, der hat dazu heute in der Pressekonferenz was gesagt.
Ich denke, für alle spannend. Jeder Trainer hat irgendwo seine eigene Idee, seinen eigenen Kopf, seine Einstellung, wie er Mannschaften aufstellt, wie er sie ins Spiel schickt. Deswegen glaube ich, ist für alle spannend die neue Saison. Für mich interessante Trainer, gute Trainer. Und ich glaube, es könnte eine sehr, sehr spannende Bundesliga-Saison werden.
Das wird es, glaube ich, auf jeden Fall. Und die Trainer, die stehen ja irgendwie immer unter Beobachtung.
Und ganz besonders unter Beobachtung steht ja immer Bayern München, damit auch der Trainer von Bayern München zurzeit, also Niko Kovac. Der hat seine erste Saison beim Rekordmeister jetzt hinter sich, geht in die zweite. Wie sehen ihn seine Kritiker?
Genauso kritisch wie zu Beginn seiner Zeit bei Bayern München vor einem Jahr. Man hat ja immer gesagt, Niko Kovac ist nur eine B-Lösung. Und dann stand er immer wieder in der Kritik bis zum Ende der Saison, als er das Double gewann, wo es Internas aus der Mannschaftskabine gab, auch Richtung Trainer Niko Kovac. Er selber hat, wie ich finde, jetzt rund um die Verpflichtung von Ivan Perisic, einem kroatischen Landsmann von ihm, die richtige Antwort gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr sagt, Ivan Perisic ist nur die B-Lösung, ich war ja irgendwie auch nur die B-Lösung. Aber ganz klar ist, das weiß jeder, der zu Bayern München geht, man hat da nur eine Währung, mit der man als Trainer zahlen kann, und das sind Titel. Und das muss Niko Kovac zeigen. Das Double ist das Minimum, und die Aufgabe für ihn ist ganz klar, besser abzuschneiden in der Champions League als in der vergangenen Saison. Da gab es ja schon das Aus im Achtelfinale.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Halali zur Bayernjagd. Die Bundesliga startet wieder.
Keine Frage, kaum ein anderer Bundesligist hat in der vergangenen Saison die Bundesliga so überrascht wie Eintracht Frankfurt. Mit Offensivfußball stürmte die Eintracht nicht nur lange in die Spitzengruppe der Liga mit, sondern hat auch gleich im Europapokal noch für ganz tolle Erfolge gesorgt. Am Ende fehlte dann noch ein bisschen die Kraft und dann ist die Eintracht in der Tabelle auf Platz 7 abgestürzt. Aber jetzt fängt die neue Saison wieder an und natürlich fragen sich da viele, hat denn die Eintracht erneut das Potenzial zum Überraschungsteam?
In Frankfurt ist es so, als habe es nie eine Sommerpause gegeben. Denn sie singen schon wieder. Oder noch immer. 3.000 Frankfurter in Tallinn, 4.000 Frankfurter in Vaduz. Die Ochsentour durch die Europa-League-Qualifikation, für andere Clubs ein Ärgernis, wird im Eintracht-Lager zum Erlebnis.
Also viel besser als Champions League. Gell? Solche Stadien kriegt man sonst gar nicht mit. Gell?
Eintracht Frankfurt. Fan sein im Moment, das hat eine neue Qualität, es ist einfach geil.
Auf den akustischen Schwingen des Europapokals gleitet die Eintracht Richtung Ligastart. Atmosphärisch passt es schon wieder in Frankfurt. Personell im Jahr 1 nach der Büffelherde dagegen noch nicht. Auch Trainer Adi Hütter weiß,
dass wir sicherlich anders aufgestellt sind als letztes Jahr. Wir wissen natürlich auch noch, wo wir was tun müssen. Das ist da im Sturm vorne.
Denn mit Sebastian Aller und Luka Jovic sind die beiden besten Ballermänner von Bord gegangen. 32 Ligatore gilt es irgendwie zu ersetzen. Und die Zukunft von Ante Rebic, dem letzten verbliebenen Teil des stürmenden Dreiecks von Trainer Hütter, ist weiter offen.
Am Ende des Tages möchte ich einfach eine Mannschaft zusammen haben, die wieder Spaß hat und begeisterten Fußball, attraktiven Fußball spielt.
Da hilft es, dass der erneut befürchtete große Umbruch in Frankfurt ausgeblieben ist. Mehr noch, sämtliche Leistungsträger, die bisher nur ausgeliehen waren, konnten langfristig verpflichtet werden. Sebastian Rode als Mittelfeldabräumer, Publikumsliebling Martin Hinteregger für die Abwehr. Der größte Coup aber gelang mit Nationaltorwart Kevin Trapp, der das Gesicht der Eintracht bleiben soll.
Ich freue mich riesig, dass es am Ende geklappt hat. Wir haben letztes Jahr ein super und erfolgreiches Jahr hier gehabt und es hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt in meiner Entscheidung.
Ob die Eintracht aber auch im zweiten Jahr in Folge zum akustischen und fußballerischen Hingucker der Bundesliga mutieren kann, hängt jetzt von zwei ganz entscheidenden Faktoren ab. Ob man es schafft, die Abgänge von Aller und Jovic sportlich aufzufangen und ob Frankfurt Ende des Monats erneut der Sprung in die Gruppenphase der Europa League gelingt. Denn dann wäre die Saison schon jetzt atmosphärisch gerettet. Und in Frankfurt würde man zumindest bis Weihnachten weiter singen. Immer, immer weiter.
Wie schlägt sich Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga? Philipp Hofmeister mit dem Blick voraus. Die Eintracht spielt ja in der Bundesliga zum ersten Mal am Sonntag zu Hause gegen Hoffenheim. Wenn es denn nur das Spiel wäre, das da im Vordergrund steht, manchmal sind es aber auch Begleittöne der Liga, die böse aufstoßen. Wenn etwa der Schalke-Chef Clemens Tönnies rassistische Äußerungen ausspricht und dafür maximal 3 Monate in seinem Job als Aufsichtsratsvorsitzender Ruhe geben will. Tönnies hatte die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika empfohlen und wortwörtlich gesagt, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Rassistische Sprüche im Fußball, das ist kein neues Phänomen, das hat nicht Herr Tönnies erfunden, aber das macht's natürlich nicht besser. Thomas Geis ist Integrationsbeauftragter des Hessischen Fußballverbandes, hört das auch öfter mal, hat natürlich auch eine Meinung dazu und deswegen habe ich ihn vor der Sendung gefragt, Herr Geis, wie ordnen Sie denn die Worte von Clemens Tönnies ein?
Ich war irritiert darüber, dass ein Verein und Vertreter des Vereins, der in seiner Satzung sich klar gegen Rassismus ausspricht und seinem Leitbild das auch so verankert hat, solche Aussagen getätigt hat. Das hat mich schon sehr irritiert. Ich kann es auch nicht verstehen, dass hier von einem Ausrutscher gesprochen wird und nun versucht wird, eine klar rassistische Aussage, darüber sind sich alle Experten ja auch einig, versucht wird abzuschwächen. Rassismus ist eine Form der Diskriminierung und von daher hat mich das schon ein bisschen betroffen gemacht. Egal, was die Experten sagen, die Betroffenen sind hier besonders zu hören. Also zum Beispiel Gerald Asamoah, ja, der ist eben noch Manager des U23-Teams bei Schalke. Der bewertet die Aussage als persönlichen Angriff und gegen seine Person. Aber was ist auch mit den Spielern, die jetzt in der aktuellen Mannschaft sind? Mit denen hat Tönnies laut den Medien im Moment noch nicht gesprochen. Ich denke, so eine Rede ist vorbereitet und solche Logikketten, die zeigen einfach, was in dieser Aussage sich widerspiegelt, welches Menschenbild dahinter steht.
Viele sagen aber, eigentlich hat er doch nur gesagt, was andere an Stammtischen auch sagen.
Das kann durchaus sein, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es richtig ist und dass es Menschen nicht herabsetzt.
Sie sind Integrationsbeauftragter. Ihr Job ist es, sich für erfolgreiche Integration von Spielern mit Migrationshintergrund einzusetzen. Wie gut klappt das denn bei den hessischen Vereinen, für die Sie zuständig sind?
Ja, mit solchen Aussagen wird die Arbeit doch ein bisschen erschwert, aber es zeigt, dass sie unbedingt nötig ist. Also ich wünsche mir natürlich von den Profivereinen, dass sie die Arbeit in dem Amateurbereich unterstützen und nicht belasten. Und solange Personengruppen pauschalisiert werden und sie dann herabgesetzt werden, solange ist es nötig, dass wir unsere Arbeit in dem Bereich fortsetzen.
Die Schalker-Fans haben auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, was sie davon halten. Sie haben am vergangenen Wochenende Tönnies demonstrativ die rote Karte gezeigt. Müssten nicht vielleicht auch die Vereine oder der Deutsche Fußballbund viel klarer Position beziehen?
Tja, das ist so eine Sache mit dem klarer Position beziehen. Die Ethikkommission von Schalke hat ja an der Stelle auch keine Position bezogen. Sie hat es akzeptiert, dass ein Mensch in einer Position sich selbst zur Auflage gemacht hat, 3 Monate nicht mehr zu agieren. Der DFB muss Position beziehen, das wird auch der Ethikrat tun.
Aber sowas passiert halt immer wieder und dann reden wir immer wieder darüber und sagen, ui, das darf nicht sein. Aber letztlich passiert dann am Ende doch wieder nichts. Kevin Prinz-Boateng, der hat, als er bei der Eintracht noch gespielt hat, gesagt, es kommt mir vor, als ob wir mehr gegen Pyrotechnik kämpfen als gegen Rassismus. Hat er recht?
Jein. Beides ist nicht in Ordnung, so wie es die Statuten hergeben. Und von daher müssen wir mit beiden arbeiten. Auf beide Sachen müssen wir aufmerksam machen. Ich sage auch, manche Spieler versuchen auf dem Platz sich einfach einen Vorteil zu verschaffen, indem sie den Gegner klein machen und sich über den stellen wollen. Auch das passiert mit rassistischen Sprüchen und Gesten. Das machen auch Fans leider Gottes. Wenn sich jemand zu so einer Reaktion dann Aggression hinreißen lässt, dann ist natürlich das Ziel des Aggressors erreicht. Ich denke da zum Beispiel an WM 2006, als Materazzi Zidane den Kopfschuss provoziert hat, den Kopfschuss zu geben.
Was machen Sie konkret, wenn Sie sowas mitbekommen?
Wir reden darüber. Ich rede mit Menschen. Ich versuche immer im Dialog zu bleiben. Es ist wichtig, dass wir mit den Menschen, die auch damit auch Ängste äußern, immer wieder in den Dialog gehen. Ich muss ja nicht mit einer Haltung einverstanden sein. Ich kann Leute verstehen, aber ich muss nicht unbedingt einverstanden sein. Wir gehen in Vereine raus, Schulen, auch demokratische Werte. Was erwartet man selbst von dem anderen? Und in dem Augenblick kann man sich immer wieder beziehen auf die eigenen Werte.
Das heißt, das Rezept, um mit Rassismus umgehen zu können, ist reden, 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 aufklären, aufklären, aufklären?
Jawohl, das ist unter anderem ein Konzept. Wir müssen in den Dialog gehen. Solange wir nicht mehr in den Dialog sind, dann verkrusten sich Standpunkte und wir haben keine Chance mehr, mit dem anderen anzugehen. Sie sehen das in den USA, wo Demokraten und Republikaner nicht mehr miteinander reden wollen, obwohl ja Politik dafür da ist und Demokratie immer vom Kompromiss lebt. Also von daher, wir müssen miteinander reden.
Aber ganz können wir den Rassismus wahrscheinlich nicht abschalten.
Nein, aber wir müssen die Ängste von allen Leuten ernst nehmen, damit wir die Standpunkte verstehen und damit wir Stück für Stück vielleicht den Fußball besser machen und Stück vielleicht auch die Welt, wer weiß.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.